Faszinierende Ereignisse, spektakuläre Momente, unerwartete Wendungen. Jahrhundertgeschichten. Stories, die das wahre Leben schrieb.
Heute Hawaii 78, der erste Iron Man.
Jahrhundertgeschichten, der True Life Podcast mit Armin Groh.
Deutsche Marschmusik am Sanssouci Beach auf Oahu Island, Hawaii? Um 7:30 in der Früh? Knapp 30 Verrückte hatten sich angemeldet, aber nur die Hälfte kam zum Treffpunkt. Paar Sportler hatten sich den Kopf rasiert. Ein 100-Kilo-Mann hatte sich einen Helm mit Kuhhörnern aufgesetzt. John Dunbar kam im Superman-Kostüm und schüttelte Gordon Heller im Jogginganzug die Hand. Wegen des Wetters wurde der Wettbewerb um einen Tag verschoben. Und auch an diesem Sonntagmorgen im Februar 79 war es immer noch regnerisch, der Himmel schwarz, der Wind beugte die Palmen. Die Männer hatten darüber abgestimmt, ob überhaupt gestartet werden soll. Diese Sportler hatten sich schon vor einem Jahr beim Premierenrennen getroffen. Alle erwarteten wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gordon Heller und John Dunbar. Und alle wussten, was auf sie zukommt. Ein Tag voller Schmerzen. Dies ist die Geschichte des ersten Ironman Hawaii. Triathlon. 18. Februar 1978. Was damals keiner ahnen konnte, der Ironman Hawaii Triathlon sollte zur Marke und eine Milliarden-Dollar-Maschine werden. Frank-Martin Belz, Professor für nachhaltiges Unternehmertum an der TU München, weiß als begeisterter Triathlet und Buchautor, dass der Ironman Hawaii der heilige Gral dieser Sportart ist. Der Altar, auf dem sich alle opfern.
Das stimmt. Jeder, der mit Triathlon anfängt, der möchte irgendwann mal nach, früher oder später, irgendwann mal nach Hawaii. Wie man auch sagt, der längste Tag des Jahres. Es geht über 3,8 Kilometer Schwimmen am frühen Morgen, dann vormittags 180 Kilometer zum Radfahren und zum Abschluss noch ein Marathon über 42 Kilometer. Das ist der Ironman. Für viele eine große Strapaze, für viele aber auch viel Freude und Stolz.
Der Fairness halber müssen wir aber erwähnen, dass schon im Frankreich der 20er Jahre Wettbewerbe dokumentiert sind, die Schwimmen, Radfahren und Laufen kombinierten. Der Ironman Hawaii 78 war auch nicht der erste Triathlon, der jemals stattgefunden hatte. Mitte der 70er Jahre wurde das erste Schwimm-, Lauf- und Radrennen unter dem Namen Triathlon in San Diego abgehalten. Damals gab es einige Schwimm- und Laufwettbewerbe unter dem Namen Biathlon. Jetzt kam eine dritte Sportart dazu, also Triathlon. Aus heutiger Sicht würde man aber diesen Triathlon in San Diego, was die Distanzen angeht, nicht Triathlon nennen. Sei's drum. Überhaupt muss man grundsätzlich sagen, dass über das Amerika der 70er Jahre eine Welle der Ausdauerwettbewerbe schwappte. Joggen war absolut Trendsport. Frank-Martin Belz.
Dann gab es ein Buch, ein Bestseller, der offenbar den Nerv der Zeit getroffen hat. Der hieß Aerobics von Cooper. Und der hat in dem Buch auf empirischer Grundlage nachgewiesen, wie förderlich Ausdauer, wie förderlich Laufen, sich bewegen, schwimmen, radeln, wie das sein kann. Und in den 1970er Jahren sind dann viele Amerikaner, die mehr und mehr Freizeit hatten, dazu übergegangen, aus gesundheitlichen Gründen, aber auch aus Gemeinschaftsgründen, gemeinsam joggen zu gehen. Das war der Trend der Zeit. Und dann kam noch hinzu, dass 1972 bei Olympia der erste Amerikaner einen Marathon gewonnen hat.
Aber bei all diesen Ausdauerrennen ging es immer nur ums Durchhalten, nie um die Zeit im Ziel. Genauso beim ersten Ironman auf Hawaii. Was die Mutter aller Triathlon-Wettbewerbe angeht, müssen wir Judy und John Collins besprechen. Das Ehepaar lebte auf dem Festland der USA, war irgendwann auch dem Ausdauersport verfallen. Sie schlossen sich einigen Lauf- und Schwimmvereinen an. Und als John Collins, ein Marineoffizier, nach Hawaii versetzt wurde, Mitte der 70er Jahre, sollte es nicht mehr lange dauern, bis der Iron Man geboren wurde. Auch auf Hawaii betrieben die Collins ihre Hobbys, Schwimmen und Laufen in den Vereinen der Insel weiter. Auf Oahu Island gab es drei große Sportereignisse im Jahr. Den Waikiki Rough Water Swim am Labor Day, den Honolulu Marathon im Dezember und das zweitägige Around Oahu Bike Race über 115 Meilen, also 185 Kilometer. Am Abend nach einem Staffellaufwettbewerb saßen die Collins bei der Siegerehrung im Garten einer Brauerei mit anderen Sportlern zusammen. Man diskutierte über dies und das und freute sich auf einen Swim-Run-Wettbewerb in ein paar Wochen, den das Ehepaar Collins mitorganisierte. Der Schwimm- und der Laufverein auf Oahu veranstalteten dieses Event. In beiden waren ja Judy und John Mitglied. Das ewige Thema kam wieder mal auf.
Wer ist denn der beste Ausdauersportler? Sind das die Schwimmer oder die Läufer?
Da meinte John Collins, dass bei der Radsportlegende Eddie Merckx, der beste Radrennfahrer des 20. Jahrhunderts, 77 allerdings im Herbst seiner Karriere, dass bei Merckx die größte jemals festgestellte Sauerstoffaufnahmefähigkeit gemessen wurde. Vereinfacht ausgedrückt meinte Collins, a, dass eine große oder kleine Sauerstoffaufnahme bei Belastung gemessen in Millimetern ein Ausdauerkriterium ist und b, dass vielleicht Radrennfahrer die fittesten Sportler sind und nicht Schwimmer oder Läufer. Naja, es wurde fröhlich weiter diskutiert, das eine oder andere Bierchen dazu getrunken und vielleicht haben sich Judy und John Collins dann auch an den Triathlon San Diego erinnert, den sie absolviert hatten. Jedenfalls am späten Abend stand die Idee, einen Triathlon zu veranstalten. Es soll die Idee von Judy gewesen sein, sagt ihr Mann. Schwimmen, Radeln, Laufen. Hintereinander an einem Tag. Dann wird man ja sehen, wer mehr Körner hat, die Schwimmer oder die Läufer. Die Distanzen der drei großen Sportevents auf Oahu dienten als Vorlage. Der Rough Water Swim, 2,4 Meilen oder 3,8 Kilometer. Honolulu Marathon, 26,2 Meilen, gleich 42,2 Kilometer. Und das Around Oahu Bike Race, über 115 Meilen, 185 Kilometer. Was allerdings noch geändert werden sollte, wie wir hören werden. Am Ende des Abends jedenfalls meinte John Collins,
"Whoever finishes first, we will call him the Iron Man."
Wer als Erster ins Ziel kommt, den nennen wir Iron Man, den Eisernen. Überflüssig zu erwähnen, dass diese Idee eines solchen Sportwettbewerbs auch verlacht wurde. Und der Name Iron Man kommt auch nicht von ungefähr. Ein Militärkollege von Collins hatte den Spitznamen Iron Man inne, weil er immer im gleichbleibend schnellen oder langsamen Tempo arbeitete. Kann man verstehen, muss man aber nicht. Die Planungen für das Rennen ließen sich schleppend an. Aber man kann nicht behaupten, John Collins gab sich keine Mühe. Aus Schrauben und kleinen Kupferröhrchen schweißte er kleine Männchen quasi als Trophäe. Das Männchen stand breitbeinig da und stützte die Hände in die Hüfte. Die Schraube war der Kopf. Collins hat nie behauptet, dass er ein guter Schweißer sei. Jeder, der mitmachen wollte, sollte beim Haus der Collins vorbeikommen.
Die Startgebühr betrugen gerade mal 5 US-Dollar. Wenn man bedenkt, dass man heute für die Startgebühr bei einem Ironman über 500 US-Dollar bezahlt oder 500 Euro, dann war das damals relativ wenig. Also es war ein reines Freizeitevent von Ehrenamtlichen organisiert.
Und jeder sollte ein T-Shirt mitbringen, was dann mit Hawaiian Ironman Triathlon, die Wörter bildeten ein Dreieck, bedruckt wurde. Wer das Rennen übersteht, sollte nochmal kommen, dann wurde Finisher draufgedruckt. Ja, aber wie haben die Leute von dem 140-Meilen-Monstrum-Wettbewerb erfahren? Da wurden erstmal Flyer verteilt. Zweitens berichtete die Lokalzeitung. Dick Fishback schrieb einen Artikel. Collins beschrieb den Wettbewerb und Fishback fragte nach: Ah, okay, verstehe. Eine Disziplin pro Tag, oder? Und Collins sagte: Nope, we'll do them all together. Fishback Wow. bekam große Augen. Aber auch die Mundpropaganda funktionierte. Gordon Heller zum Beispiel, ursprünglich aus Oregon, ein Ausdauerathlet hoch 5, ist nach seiner Navy-Zeit klassisch auf Oahu hängen geblieben. Nachts fuhr er Taxi, tagsüber trainierte er und arbeitete nebenbei in einem Fitnesscenter. Heller hörte von dem Triathlon, als er beim Honolulu-Marathon verletzungsbedingt aussteigen musste. Freunde trösteten ihn damit, indem sie ihm erzählten: Hey, da findet so ein verrücktes Rennen statt. Schwimmen, Radeln, Laufen an einem Tag. Und Heller meinte: Ja, das kann ich. Später las er auch noch den Zeitungsartikel und ging zu dem Meeting im Haus der Collins. Insgesamt 18 Mann kamen. John Dunbar, ebenfalls ein Navy Seals Soldat und ein Freund von Heller. Ian Emberson, ein Barkeeper. Der Arzt Sterling Lewis war dabei. John Collins himself. Ideengeberin Judy wollte eigentlich auch mitmachen, musste aber kurz davor zurückziehen. Die Soldaten Tom Noll und Henry Forrest wollten sich auch der Herausforderung stellen. Um nur einige zu nennen.
Das war im Prinzip eine kleine Runde von Verrückten. Der eine konnte kaum radeln, der andere kaum schwimmen. Aber es waren auch sehr, sehr gute Athleten dabei, die sehr, sehr fit waren, die geradezu Ausdauer, die auch viele Wettbewerbe vorher gemacht haben, die jetzt nicht vielleicht gleichermaßen alle drei Sportarten gut konnten, wie das heute der Fall ist, sondern die in ein oder zwei Sportarten dann reüssierten.
Die Strecke wurde festgelegt. Start war Sanssouci Beach am Strand von Honolulu. Schwimmausstieg war 4D Rossi Beach. Von dort aufs Rad. Streckentechnisch war es günstiger, die Radstrecke um 3 Meilen zu verkürzen. Und damit haben wir die heutigen 180 Kilometer, die bei einem Triathlon geradelt werden. Und die Laufstrecke war im Prinzip die Strecke des Honolulu-Marathons. Paar Regeln von John Collins wurden auch festgelegt. Frank Martin Belz.
Er hat auch gesagt und betont, auf der langen Strecke gäbe es jetzt keine oder nur sehr wenige Beobachter. Und es ist eine Frage der Ehre eines jeden Einzelnen, die Regeln auch einzuhalten. Also nicht, dass man jetzt heimlich nochmal 50 Kilometer beim Radfahren mit dem Auto zurücklegt oder dergleichen.
Erstens. Jeder Teilnehmer muss einen Begleitpaddler im Meer dabei haben, falls was passiert. Eine Maßnahme, die sich die Collins vielleicht in San Diego abgeschaut hatten. Ein Boot würde zwar vorausfahren, aber man weiß ja nie. Ebenfalls müssen sich die Kontrahenten ein Begleitfahrzeug für die Radstrecke organisieren. Und vor allem, Verkehrsregeln sind zu beachten. Straßenabsperrungen wird es nämlich nicht geben. Um alles andere, um die Räder, die Verpflegung und die Getränke, muss sich jeder selber kümmern, beziehungsweise das Team. Am 1. Februar 1978 meldete John Collins die Veranstaltung bei der Stadt Honolulu an. Eine Woche später kam die Genehmigung. Der große Tag war gekommen. 18. Februar 1978, Sanssouci Beach. Es ist ungefähr 7:30 am Morgen. Von den 18 Interessenten wollten es 15 wirklich angehen und wissen. Henry Forrest erinnert sich, dass es recht locker am Start zuging. Gordon Heller ist angespannt, obwohl er das Rennen höchst professionell angeht. Das Fitnesscenter, in dem er nebenbei arbeitete, hat ihn ein bisschen gesponsert. Sein Team besteht aus einem Masseur, 2 Begleitfahrzeugen und 3 Begleitpersonen, die beim Laufen und Fahrradfahren dabei sind, darunter ein Koch. Und der kleine Bill zählt zu Hellers Team. Der Elfjährige hatte die Aufgabe, mit einem Surfbrett neben bzw. vor Heller zu paddeln, um die perfekte Linie durchs Wasser zu ziehen. Gordon fragte Bill am Strand, ob er denn die 2,4 Meilen denn auch schaffen würde. Bill antwortete: Wirst du sie schaffen? Kurz vor dem Start erhalten die 15 Ausdauer-Nerds jeweils 3 Blätter. Darauf standen die paar Regeln, eine Kursbeschreibung und auf der letzten Seite stand handschriftlich:
Swim 2.4 miles, bike 112 miles, run 26.2 miles, break for the rest of your life.
Und gib den Rest deines Lebens damit an. Ob da ein Startschuss fiel oder ein einfaches auf die Plätze fertig losgerufen wurde, Heller weiß es nicht mehr. Ein Losstürmen beim Start wie heutzutage bei einem Triathlon war da nicht. Auf Bildern kann man vermuten, dass das eher so ein Losschlendern war. Eher so, ja, okay, dann schwimmen wir jetzt. Wir werden noch hören, dass die Erstveranstaltung des Ironman Hawaii weit weg von Professionalität war. Vielmehr war es ein Experiment, ob man solche Distanzen durchhalten kann. Also, los geht's. Gordon Heller, schwarze Haare, Vollbart, schwarze, knackig eng anliegende Badehose und Bill auf dem rot-weißen Surfbrett mittendrin. Schwimmen war nicht so das Ding von Gordon. Er hatte das nicht wirklich trainiert, aber an diesem Tag und auch dank der Hilfe von Bill lief es ganz gut. Henry Forrest war nicht wirklich ein Schwimmer. Er wollte das Schwimmen irgendwie überstehen. Also ist es nicht verwunderlich, dass er auf den 3,8 Kilometern so ziemlich alle Schwimmstile durchwechselte. Was dem, was Triathlet Belz feststellt, komplett widerspricht.
Beim Schwimmen ist Technik ganz wichtig. Ohne Technik kommen sie nicht weit.
Sowieso kann Forrest eigentlich nur laufen richtig gut. Auf der Radstrecke sollte Forrest sein blaues Wunder erleben. Archie Happy kam als erster wieder aus dem Wasser, gefolgt von John Dunbar. Gordon Heller war nach der ersten Disziplin Achter mit 20 Minuten Rückstand. Und jetzt schnell aufs Rad und weiter. Habt ihr vielleicht schon am Fernsehen mal gesehen? Nee. Die meisten Teilnehmer sind erstmal in das nahegelegene Hail Kauai Hotel gelaufen, um zu duschen und sich was Trockenes anzuziehen. Erst vielleicht so 20 Minuten später ging's weiter mit dem Rad. Achtung, Verkehrsregeln beachten. Auf der Radstrecke hat's dann schon den ersten erwischt. Ralph Yavata schied aus dem Rennen aus, weil sein Begleitfahrzeug schlapp machte. Dave Orlovsky hatte für die Radstrecke nicht wirklich was zum Anziehen, also hat er einfach eine Jeans abgeschnitten, die über die Badehose gezogen und sich den größten Wolf Hawaiis geradelt. Weil die Badehose hat halt das Salz vom Pazifik, wie soll man sagen, aufgenommen. Und mit der Jeans oben drüber mächtig die Backen aufgescheuert. Und weil sein geliehenes Fahrrad nicht wirklich Halterungen für Trinkflaschen oder ähnliches hatte, steckte sich Orlovsky Kleingeld in die Taschen, um sich zwischendurch was zu kaufen. Schätze, er war derjenige, der auf der Strecke mal bei McDonald's reingerumpelt kam und sich eine Cola kaufte. Das Rennrad von Heller hatte ebenfalls die Fitnesskette gesponsert, war aber nicht wirklich das perfekte Rad für Gordon. Die Übersetzung der Gänge war zu groß, sodass die Berganstiege auf der Radstrecke eine Tortur, zumindest sehr anstrengend waren. Als es bergab ging, wechselte Heller das Rad, er nahm sein schweres Touring-Bike und holte bergab wieder auf. Die Carbon-Rennmaschinen, die die Athleten heutzutage verwenden, kosten ganz schnell mal 20.000 Euro.
Und sie müssen auch eine gute Rumpfmuskulatur haben, weil sie ja 5 bis 6 Stunden in derselben gebückten Position sind, in der Aero-Position, Das habe ich lange Zeit unterschätzt und ich habe dann auch mit Rückenschmerzen gekämpft und dann vor 15 Jahren angefangen, auch sehr viel mehr Yoga zu machen, sogenanntes Rumpftraining oder Core-Training, wie es auch genannt wird.
Von gutem Material und aerodynamische Position ist Starter Henry Forrest ganz weit weg. Henry hatte sich erstens mal ein Rad leihen müssen. Seit der Mittelschule saß er nicht mehr auf einem Fahrrad. Ein Arbeitskollege meinte, du, ich habe ein Rennrad mit 10 Gängen, kann ich dir leihen? Als er es abholte, hatte das gelbe Rad einen weißen Korb vorne dran und einen Kindersitz hinten am Gepäckträger. Dazu muss man wissen, Marines mögen kein Gelb. Auf der Strecke kam Forrest mit den 10 Gängen nicht zurecht. Die Gangschaltung hat er nicht wirklich kapiert. Er fragte Frank Day, der ihn überholte, wie das mit den Gängen geht. Aber Day zog davon. Und klar, den Weidenkorb und den Kindersitz hatte Forrest natürlich abgebaut. Heller machte 8 Minuten gut und sollte hinterher der Schnellste auf dem Fahrrad sein. Rennradfahren war sein Ding. Aber Gordon Heller musste beim Radfahren auch mal aufs Klo. Er steigt von seinem Rennrad ab und knickt fast weg mit seinen Beinen. Alles tut ihm weh. Er kann kaum laufen. Trotzdem muss er sich beeilen. Seine beste Disziplin sollte an diesem Tag ja noch kommen. Aber jetzt, da ihm jeder Schritt zum Klo wehtut, macht er sich Sorgen, was das Laufen angeht. Apropos Klo. Veranstalter und Teilnehmer John Collins machte beim Radfahren seinen ersten von 2 taktischen Fehlern. Er aß eine Bowl mit Chili. Collins sprach Jahre später von einem Bad Mistake. John Dunbar hatte mittlerweile die Führung übernommen und führte nach dem Radfahren mit 12 Minuten Vorsprung auf Heller. Den zweiten Wechsel absolvierte Gordon Heller schneller als den ersten. Gordon ist fertig wie ein Haus und erschöpft und weiß, duschen würde zu lang dauern. Also hüpfte er einfach in einen Springbrunnen am Aloha Tower. Nach einer Massage dann wollte er gerade die Marathonstrecke angehen. Da spricht ihn ein Zeitungsreporter an und weil Gordon ein freundlicher Mensch ist, gibt er dem Reporter ein Interview. Anzunehmen, dass es wieder Dick Fischbeck war. Dass er ein guter Radfahrer ist und ebenfalls ein guter Marathonläufer. Dass er eigentlich der schnellere Läufer sei als Dunbar, genauer gesagt um 12 Minuten schneller, und dass er diese 12 Minuten Vorsprung noch aufholen könne. Ja, Gordon Heller war ein Trainingsmonster. Jede freie Minute joggte er oder setzte sich auf sein Rad und riss Kilometer runter. In seinen besten Tagen lief er den Marathon in 2 Stunden 27. 3-mal in Folge war Heller Läufer des Jahres auf Hawaii. Sein Leben war und ist der Ausdauersport. Penibel führte er ein Trainingsbuch seit 1969. Wenn aber Heller an dieses Jahr zurückdenkt, kann er kaum glauben, dass er beim ersten Ironman überhaupt startet. Nacheinander erkrankte er an pfeifferschem Drüsenfieber, Streptokokken, Hepatitis, Ruhr, Mandelentzündung und Wundstarrkrampf. Seine Beine wurden gelähmt. Seine Krämpfe waren so stark, dass er einen doppelten Leistenbruch erlitt. Heller nahm in einer Woche 12 Kilo ab. Am Ende der Woche betrat Neil Armstrong den Mond und ich aß meine erste Mahlzeit, erinnert er sich in einem Interview. Der grenzenlose Ehrgeiz? Bei Gordon Heller führte eine kleine Episode aus der Grundschule zu diesem Biss. Bei einem Lauf in der Grundschule wurde er von einem Mädchen geschlagen. Und sowas sollte ihm nicht mehr passieren. Egal ob Junge oder Mädchen, keiner sollte ihn jemals wieder überholen. Zurück zum Rennen. Ab in die Laufschuhe und einen Marathon runterreißen.
Da gibt's ein interessantes Moment. Sie denken am Ende des Radfahrens, Mein Gott, ich bin vollkommen K.O. Wie soll ich denn jetzt noch 42 Kilometer laufen? Und dann ist interessant, dass zwar auch die Beine belastet werden, aber andere Muskelpartien. Und sie merken dann nach ein, zwei Kilometern, ach, das geht ja gar nicht so schlecht. Ich kann immer noch laufen. Und da ist aus meiner Erfahrung wichtig, nur von Kilometer zu denken. Also nicht zu sagen nach 2 Kilometer, oh je, ich habe noch 40 Kilometer, sondern sie denken immer nur an den nächsten Kilometer.
Übrigens, Frank-Martin Belz hat insgesamt zwischen 1999 und 2023 25 Triathlons allesamt ins Ziel gebracht. 2016 den legendären Ironman Hawaii. Das Laufen sollte wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Collins begeht seinen zweiten großen taktischen Fehler. Er trinkt ein Bier. Collins sprach Jahre später von einem Bad, Bad, Bad Mistake. Dave Orlovsky kriecht am Straßenrand entlang. Da kommen plötzlich seine Eltern vorbei, die eigentlich auf dem Festland leben. Das gibt ihm wieder Kraft. Ja, die mentale Stärke bei einem Triathlon ist nicht zu unterschätzen. Frank-Martin Belz hat dazu mal ein Seminar belegt.
Das funktioniert so, dass man ein bestimmtes Programm hat. Ich nenne mal das Beispiel des Laufen, wo Sie sich vorstellen, ein bestimmtes Tier. In meinem Fall war das der Adler. Und ich sehe, wie der in den Lüften fliegt, mit seinen scharfen Augen, mit den großen breiten Flügeln. Und ich sehe dann als Adler auf mich herab als Läufer. Und ich fliege dann zu mir, ich sehe die Laufstrecke und sehe dann selber, wie der Adler herunterkommt zu mir als Läufer, mich an den Schultern packt und sozusagen hochhebt. Und ich merke, wie ich jetzt leicht, füßig, voller Energie über die Strecke, über die Laufstrecke schwebe. Und dieses Moment, das stellt man sich noch und noch mal vor, wiederholt das dann auch jeden Morgen oder Abend mit so einem Mentalprogramm, visualisiert das also und verbindet das mit einem Schlüsselwort. Im Wettkampf selber kann man diese Energie abrufen. Also das ist ein Triathlon-spezifisches Training. Damals, vor 30, 40 Jahren, wurde das als Esoterik noch abgetan. In dem Moment, und das ist wie Magie, ich bin kein Esoteriker, aber Sie können dieses Schlüsselwort sagen. In meinem Fall war das Wind. Und wenn ich total kaputt war, dann richtete sich innerhalb von einer Minute auf einmal der Körper wieder auf und Sie sind wirklich leichtfüßiger auf der Strecke unterwegs.
Jeder Teilnehmer wurde den ganzen Tag von Muskelkrämpfen heimgesucht. Jeder ging an seine Grenzen und vielleicht noch weiter. Ganz zu schweigen von den Bedingungen an diesem Tag. Es war heiß, die Luftfeuchte hoch und der Wind machte gerade beim Radfahren Probleme. Später hat es dann auch noch geregnet. Nach knapp 24 von 42 Kilometern auf der Laufstrecke hatte Gordon, der Taxifahrer mit Physikdiplom, Dunbar fast eingeholt. Aber da musste er erst mal wieder aufs Klo. Heller kämpft sich wieder heran. Bei Kilometer 28 war er wieder dran, aber da fuhr ihm ein Krampf in die Beine, den sein Masseur rausknetete. Er musste wieder abreißen lassen. Naja, zum Schluss kam richtig Spannung auf. Da würden heute die Zuschauer an der Strecke und vor dem Fernseher gebannt hingucken. Damals hat das keiner mitbekommen. Gordon war paar Mal dran an Dunbar und holte ihn letztendlich bei Kilometer 33 ein. Dunbar war bleich, sah wie der Tod in Laufschuhen aus, torkelte. Vielleicht auch, weil die Crew von Dunbar nicht genug Wasser dabei hatte. Sie gaben dem armen, dehydrierten Kerl Bier zu trinken, was eigentlich für die Party hinterher gedacht war. Gordon wusste jetzt, ich kann gewinnen. Seine Pacemaker erhöhten das Tempo und Gordon zog davon. Die letzten 8, 9 Kilometer legte Heller in ungefähr 30 Minuten zurück. Dann das letzte Stück. Bei Diamond Head, das Wahrzeichen von Honolulu. Flach, leicht bergab. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Gordon Heller sieht die Ziellinie. Triumphale Musik erklingt.
Tosender Applaus trägt Heller ins Ziel. Blumenketten werden geworfen. Konfettikanonen schießen goldenen Flitter. Davon hatte Heller vielleicht geträumt. Die Wahrheit ist, da war keine Ziellinie. Da stand ein Verkehrsschild und ein Scheinwerfer. Ein Typ saß im Liegestuhl. Und als Gordon Heller tatsächlich das Verkehrsschild als erster passierte, fragte der Mann:
Machst du beim Rennen mit?
Ja.
Dann bist du jetzt fertig.
Gordon Heller war Iron Man. Der Erste der Welt. Und von wegen Party. Völlig erschöpft ging Heller zum Strand, legte sich ins Wasser und kühlte seine Beine. Eine halbe Stunde nach ihm kam Dunbar ins Ziel, der ausgelaugt, torkelnd in geparkte Autos fiel. Dave Orlovsky wurde Dritter. Und was ist mit dem Veranstalter John Collins? Na, er kam als Neunter rein, mit einer Zeit von 17 Stunden und paar zerquetschte. Zufall oder Ehrerbietung, ich weiß es nicht. 17 Stunden, das ist heutzutage die Killing Time. Braucht man länger für einen Triathlon, fällt man aus der Wertung. Hellers Bestzeit ist auch nicht wirklich sicher dokumentiert. Rechnet man die handschriftliche Ergebnisliste zusammen, kommt die Zeit 11 Stunden, 46 Minuten und 40 Sekunden raus. Irgendwo sind aber auch nur 11 Stunden 46 notiert. Und laut dem Honolulu Advertiser, nach dem Rennen wurde natürlich auch berichtet, lief Heller eine Zeit von 11 Stunden 46, 58 Sekunden. Ist ja auch wurscht. Heller, Dunbar, Orlovsky, Forrest, Collins und wie sie alle heißen, alles Ausdauerhelden. Von den 15 Mann hatten an diesem Tag 12 das Rennen auch wirklich beendet. Challenge Ironman, die Suche nach dem Sinn, so heißt das Buch unseres Experten Frank-Martin Belz. 1978 war es eine fixe Idee aus einer Diskussion heraus. Warum aber fasziniert die Sportart Triathlon seit 78 so viele Menschen auf der Welt? Belz hat mit Profis und Amateuren gesprochen.
Das Erste, das ist das eigene Selbstwertgefühl. Also für manche Triathleten geht es darum, sich selber zu finden und auch aus einer Krise heraus, aus einer Lebenskrise heraus möglicherweise, sich wieder am eigenen Shop zu packen. Für andere geht es auch ja um die Anerkennung, also so den Fremdachtungsnutzen, wie man sagt in der Wissenschaft. Das sind sicherlich zwei wichtige Dimensionen. Die Grenzen, die körperlichen und mentalen Grenzen noch ein bisschen hinaus zu pushen, ist auch bei dem Sport, spielt das eine große Rolle. Ist es nicht nur eine Leistungsorientierung, sondern auch so eine Lebensstilorientierung.
Im Jahr darauf zählte Collins schon wesentlich mehr Anmeldungen, Mundpropaganda. Beim eingangs beschriebenen Start des zweiten Rennens gingen dennoch wieder nur 15 Athleten ins Rennen, darunter eine Frau, Lynn Lemaire. Sie ist die erste Iron Woman. Aber über dieses Rennen berichtete die Sports Illustrated, was dazu führte, dass im dritten Jahr dann schon der Fernsehsender ABC mitfilmte. Und von da an ging's steil bergauf mit dem Ironman Hawaii. Als John Collins, der Offizier, von Hawaii wieder abgezogen wurde, übernahm die befreundete Valerie Silk die Organisation des Rennens Anfang der 80er. Sie ließ für $75 ein Logo erstellen, die Anmeldezahlen stiegen von Jahr zu Jahr, der Ironman wurde mehr und mehr zum Event. Später verkaufte Silk die Marke Ironman für $3 Millionen. Der Zeitungsartikel von Dick Fishbeck endet mit den Zeilen: If ever there was a case of mind over matter, it was tried yesterday.
Ja.
Jahrhundertgeschichten, der True Life Podcast. Recherchiert, erzählt und produziert von Armin Groh. Ein Originalpodcast von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.